Herzlich willkommen beim Pod2Talk Podcast, dem Podcast, der zum Machen inspiriert. Powered by 748.
Na Domoka, schönen Sonntag, wie geht's?
Na, Herr Freitag, hallo, hallo, schönen Sonntag aus Budapest nach Hamburg. Und unsere erste Folge habt ihr ein bisschen schon gehört, was wir so vorhaben, was uns Pod2Talk bedeutet, dass wir eine Reihe von Folgen aufbauen möchten, wo wir ein Plattform geben für Menschen, die was bewegt haben und auch, dass wir unsere Projekte, die von ganz vielen schon seit mehreren Jahren in die Bewegung ist, erzählen wollen. Und da ich ein bisschen später dazu kam, würde ich heute in dieser Folge ein bisschen den Journalist spielen. Also Vincent, bereite dich vor, ganz harte Fragen kommen von mir nach Hamburg, wie du diesen Projekt mit anderen hier vor Ort in Budapest aufgebaut hast, Youth Pro Ukraine, Jugendliche für die Ukraine. Ganz einfache, pragmatische Frage, Vincent. Warum warst du eigentlich in Budapest zu der Zeit?
Ich war zu der Zeit von August 22 bis August 23 Austauschstudent der Uni Passau in Budapest an der ELTE-Universität. Ich habe einen Doppelabschlussprogramm, ein Partnerprogramm European Civics and Government abgeschlossen, Zuge meines Bachelors, European Studies Major an der Uni Passau, und habe die Zeit sehr genossen und habe mich genau aus diesen Gründen in Ungarn damals befunden, als dann am 23. Februar der russische Einmarsch in der Ukraine stattgefunden hat.
Genau, ein Tag, der vielen uns im Gedächtnis geblieben ist. Bevor ich zu der Frage komme, dann, was du wahrgenommen hast, erlaub mir, dass ich kurz schildere, dass unser Land und damit auch die Hauptstadt von Ungarn ganz nah an der Ukraine liegt. Von vielen ist oft, für vielen ist die längere Grenze von Polen bekannt, aber Ungarn hat auch eine sehr kleine Grenzregion mit der Ukraine in eine Ecke mit Rumänien zusammen und die Slowakei, wo auch sehr viele Minderheiten wohnen, sei es auch die rumänische Minderheit, aber auch die ungarische Minderheit in der Region Transkarpatien. Und auch Ungarn ist ein Vielvölkerstaat mit 13 anerkannten nationalen Minderheiten. Das wird auch eine Rolle spielen, wie dann der Projekt losgestartet ist. Also für uns sind die Bilder bekannt, die Nachrichtensendungen, aber wie hast du das vor Ort in der Hauptstadt dann wahrgenommen?
Ich habe einen wirklichen Tag des Einmarsches nur zu Hause aus Köln mitbekommen. Ich habe die Bilder in der Tagesschau gesehen und hatte das dann natürlich im Hinterkopf, dass Budapest wesentlich näher jetzt als Köln an der Ukraine ist. Und ich bin dann, wie gesagt, wieder zurückgekommen nach Budapest und war dann den Tag drauf in der Bibliothek am Lernen oder beziehungsweise in der Vorbereitung für eine Hausarbeit. Und war abends auch noch verabredet. Und ich dachte irgendwie, ich hatte dieses Unbehagen in mir, dass ich nicht in der Stadt, wo jetzt ukrainische Geflüchtete ankommen, abends groß feiern gehen kann, auf Partys gehen kann und so tun, als ob nichts wäre, als ob das irgendwie mein Leben nicht beeinträchtigen würde. Kleine Klammer, die ungarischen Regionalmedien haben damals auch schon gesagt, dass ich die Bevölkerung bitte darauf vorbereiten möchte, dass halt ähnliche Szenen wie in der Flüchtlingskrise 2015 passieren könnten, dass man Vorkehrungen treffen möchte, dass es wahrscheinlich Engpässe in der Nahrungszulieferung geben könnte und dass man einfach zu Hause auch einen kleinen Vorrat anlegen möchte. Dadurch war schon so eine gewisse Nervosität vielleicht nicht, aber es war ja so in den Köpfen drin. Und genau, dann bin ich am 26. Februar, bin dann an den Hauptbahnhof in Budapest. Und es waren wirklich für mich nie dagewesene Bilder, die ich eigentlich noch nie so wahrgenommen habe, wirklich nicht realisiert habe. Wir haben beide ja auch in der Flüchtlingskrise 2015, haben wir uns ja auch schon ehrenamtlich engagiert, aber wir waren natürlich wesentlich jünger und haben das wesentlich behüteter wahrgenommen. Aber dann die Szenen am Hauptbahnhof, die waren wirklich, wirklich berührend. Familien, die mit ihrem Hab und Gut kommen, alte Menschen, die irgendwie auf Bänken schlafen, kleine Kinder, die schreien, viel Chaos. Es gab die Malteser und die Caritas, die als erste schon Stände aufgebaut hatten. Aber ich kannte diese Szenen eigentlich ansonsten nur aus den Nachrichten aus dem Nahen Osten oder aus anderen politischen Brandherden, wo es diese Fluchtbewegungen gibt. Aber selber habe ich die gar nicht so wahrgenommen, weil ich glaube, ich spreche hier auch für einen Großteil der Allgemeinheit. Wir dachten, sowas gibt es in Europa nicht. Und ein letzter Satz noch, dann interessiert mich auch, wie du das damals wahrgenommen hast, aus welcher Perspektive. Aber der große Unterschied ist, und so funktioniert leider die menschliche Psyche, je weiter ein Konflikt weg ist, desto weniger tangiert er uns oder desto schneller geht es wieder ins tägliche Geschäft über, so hart es klingt. Wir wollen hier absolut keine Konflikte klassifizieren und keine Menschenleben gegeneinander aufwerten. Aber was wirklich so krass war, das waren Europäer, die da angekommen sind. Das waren Menschen aus unserem Kulturkreis. Und wie gesagt, wir meinen das hier gar nicht, um hier irgendwas gegeneinander auf- oder abzuwerten. Jeder Konflikt ist gleich schlimm. Aber wir Europäer haben uns da in einer falschen Sicherheit gewähnt. Das ist, dass solche Szenen weiter weg passieren und klar, wie 2015 dann auch zu uns kommen kann, aber dass es nie wirklich uns in diesem Maße betrifft. Oder wie hast du das gesehen? Wie vielleicht auch in ein paar Sätzen, weil ich weiß ja, wie du es wahrgenommen hast oder welcher Position du warst. Wie hast du diese Zeit erlebt, gerade auch als Ungar? Wie hast du das gesellschaftlich, politisch wahrgenommen, aber vielleicht auch erstmal, wie hast du das ganz persönlich wahrgenommen?
Die Zeit für mich war etwas turbulenter, weil ich die Ehre hatte, mein Land bei den Vereinten Nationen als Jugenddelegierte vertreten zu dürfen. Das war ein Jahr Mandat, gibt es seit ein paar Jahren in Ungarn, aber auch in Deutschland seit mehreren Jahren und für auch andere Länder ist das ein Plattform für Jugendliche, wo sie durch dieses Mandat quasi bei der UN Position vertreten dürfen. Und ich war im Flieger auf dem Weg zu der Afrikanische Zentrum der Vereinten Nationen in Nairobi, zu einer der Jubiläumsvollversammlungen der UNEP. Das ist der Nachhaltigkeitsprogramm der Vereinten Nationen und ich hatte ganz winziger Internetzugang nur für Nachrichten und dann explodierten einfach die WhatsApp-Gruppen und ich konnte die Bilder gar nicht runterladen, nur die einfachen Nachrichten. Es ging los, die Russische Föderation hat Schritte gewagt, die in die Souveränität eines Landes, der Ukraine, eingegriffen haben. Aber quasi Bilder nicht gesehen und wie diese Nachrichten dann auf mich zukamen, alleine im Flieger über den afrikanischen Kontinent, waren schon zum Nachdenken inspirierend. Also nicht inspirierend, sondern so, wow. Genau, und dann wartete auf mich eine Woche Verhandlungen über Nachhaltigkeit und wie bei der UN das weitergeht. Habe auch mein Müllprojekt mitgenommen mit Mülleimer, auch Schulen besucht, die Westafrikanische Katholische Universität auch zum Vortrag. Also war vieles auf der Reihe schon geplant. Aber dann auch einfach gesehen, dass die internationale Gemeinschaft bewegt, wobei auch da war, dass viele Länder gewünscht haben, dass es auch um deren Leid und Konflikte geht. Also es war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, auch wie man dann gesehen hat bei Redebeiträgen der Konfliktparteien, dann wie die Laune im Saal war oder wie dann schnell die Kandidatur der Russische Föderation in Frage gestellt war für verschiedene Positionen. Also es war sehr interessant Und dann habe ich in ein paar Tagen gesehen, wie du in erster Linie auf Social Media quasi angefangen hast zu reagieren, auch andere Leute. Und das hat mich dann auch mitgenommen und in der Bewusstsein gebracht, wenn ich in Budapest dann lande. Auch damals war mein Semesterferien, also ich wusste, ich kann Vollgas geben. Und ich habe auch eine Verpflichtung, weil ich eine Position im Hand habe, womit ich Leute anrufen kann, womit ich Türen öffnen kann, die halt für einfache Menschen nicht möglich ist. Und natürlich kommt man dann auch ein bisschen so der Lebenslauf von Diplomatinnen und Diplomaten in Betracht, die quasi deren Möglichkeiten ausgenutzt haben in viel größeren Sachen, würde ich mich dazu gar nicht vergleichen wagen, aber die waren quasi so Motivation für mich damals. Und dann, ich wusste, wenn ich lande, sollten wir sofort treffen. Und aber dann passiert noch ganz viel in diesen Tagen, weil ihr quasi schon losgestartet habt. Wie hast du letztendlich dazu gekommen, dass du gesehen hast, du bist nicht alleine, sondern ganz viele würden dich und deine Einstellung unterstützen?
Ja, ich war, wie vorhin schon gesagt, in Budapest am Hauptbahnhof und dachte, ich muss irgendwas machen. Ich muss irgendwas machen. Und ich bin nach Hause und habe, ich glaube, meinen ersten Facebook-Post seit 9 Jahren geschrieben, habe ein PayPal-Moneypool-Konto eingerichtet und wie gesagt auf Facebook, dann auch auf Instagram geschrieben, hier, ich bin vor Ort, ich bin in Budapest, die Lage hier ist wirklich drastisch, dramatisch, ich will mich einbringen. Hier ist ein PayPal-Link, ich bin Privatperson, also ich kann euch nichts ausstellen. Hier, ich zeige euch aber, was ich mit dem Geld mache. Ich will helfen. Damals dachte ich, ich gehe dann 2-3 Mal einkaufen und spende irgendwie Notwendiges an die Auffangstation der Caritas oder der Malteser. Und ja, das war so ein bisschen die Idee. Hab das dann an dem Abend noch gemacht. Hatte dann am ersten Morgen 2.000, dem Abend 9.000 Euro und so ging das dann in den ersten 2 Wochen dann irgendwann hoch bis auf 50.000 Euro und hab dann eigentlich am ersten Mittag nach dem Post erste Anrufe von Kommilitonen aus Passau bekommen, denen an dieser Stelle auch nochmal für ihren Einsatz nochmal sehr gedankt ist. Ohne sie wäre das Projekt auch in den ersten Tagen und Wochen nicht so angewachsen. Und dann gab es die ersten Kommilitonen, die dann gesagt haben, hey, coole Idee, ich komme nach Budapest zu dir und wir schauen, wo wir aktiv helfen können. Und dann waren wir irgendwann nach 3 Tagen, waren dann 5, 6, 7, 8 Leute da. Wir hatten 3, 4 Autos. Und es war schon damals größer, als wir uns, glaube ich, alle hätten erträumen lassen können. Und so ging das dann seinen Weg. Das Gute an Social Media ist, dass sowas dann auch, wenn es geteilt wird, natürlich eine sehr, sehr breite, sehr, sehr breites Publikum findet. Und wir hatten dann am 3. Tag hatten wir unser erstes wirkliches nationales Interview hier in Deutschland. Ja, das haben wir dann bei der Jungen Nacht der ARD gegeben. Das lief dann sonntags morgens irgendwann, ich glaube, um 5 oder 6 Uhr morgens. 1Live hat das damals produziert. Und da dachte ich schon so, krass. Also wir erschaffen hier eine Plattform, eine Möglichkeit, mit der wir richtig effizient helfen. Wir haben, wie gesagt, dann diese Summen an Geld eingenommen. Und ein Thema, mit dem wir uns damals, glaube ich, noch gar nicht so auseinandergesetzt haben, wir sind da etwas naiv vielleicht an die Sache rangegangen, das Geld einnehmen. Aber eine Sache ist auch, das Geld wieder auszugeben. Und gebt mal ein paar Anfang 20-Jährigen 50.000 Euro mit dem Betreff, jetzt los, macht was Gutes, ihr wollt helfen, jetzt helft. Ja, das war erstmal natürlich eine große Herausforderung, aber auch eine noch viel größere Chance. Und es gab dann aus Niederbayern, gab es auch einige Institutionen, das ehemalige Lieber Scholli in Passau zum Beispiel oder auch ein lokaler Blumenladen, die gesagt haben, hier ist unser Transporter, wir schicken den euch mit Fahrer nach Ungarn und nutzt ihn. Und das haben wir dann versucht aufzubauen. Wir haben, sind dann auf die ukrainische Minderheit in Ungarn zugegangen und haben ihnen gesagt, hier, wir sammeln Geld, wir haben die Manpower, die Unterstützung, wir wollen hier eine Kampagne draus machen, wir wollen richtig helfen, ihr könnt all das Geld haben, wenn wir kaufen das, was ihr kauft, nur mit Sachspenden unterstützt, aber wir handeln im Auftrag von euch. Einzige Bedingung ist, wir wollen aktiv mit euch diese Hilfe aufziehen, unterstützen und weil wir so die Möglichkeit haben, auch mehr Spenden zu generieren. Und so ging das dann seinen Weg. Es wurde dann immer mehr, immer größer. Und ja, dann erinnere ich mich an eine Nachricht von dir, die, ich glaube, fast wortwörtlich war: Gratulation zur Initiative, tolles Programm, gutes Engagement. Ich bin in 5 Tagen aus Kenia zurück. Lass mal auf einen Kaffee treffen. Und wir kannten uns natürlich vorher aus dem Studium und wir waren auch befreundet. Ich glaube, alles, was dann kam, hat, glaube ich, unsere Freundschaft so vertieft, dass das, wie wir es uns nie zu träumen gewagt hätten, weil einfach diese Erfahrungen so tiefgehend dann waren.
Blickpunkt Freundschaft und Vertrauen, das hat halt wesentlich eine Rolle gespielt und ich glaube, bei allen, die wir einladen werden, ist für uns vor allem sehr wichtig, dass, wenn Leute was machen, Vertrauen herrscht, weil das haben sie auch an uns wohl gesehen oder in erster Linie an dir, als du die Sammlung gestartet hast. So, die sind Leute, die mit der Kohle kein Bier kaufen werden und nicht das zum Abendessen ausgeben, sondern halt wirklich für was, wofür sie einsammeln. Und ich glaube, das ist etwas, worauf man unglaublich achten muss. Und auch wenn das halt als erstes Ziel hat, ist oft eine Gegebenheit. Und deswegen haben wir immer wieder drauf geachtet. Mein Punkt dazu, wie ich das dann erlebt habe, als wir zu dieser Kaffee getroffen haben. Ich habe gesehen, das kann quasi erfolgreich werden, wenn wir mitmachen. Aber ich habe auch an dich gesehen, das macht einen total fertig. Also nicht nur physische Belastung hin und her fahren, sondern auch die psychische und auch die Leute koordinieren, die volle Verantwortung, wenn man etwas verspricht und auch damit umgehen. Und das ist die größte bei solchen Hilfaktionen. Wie weit gehe ich und wo gebe ich einfach auf und sage, das kann ich noch schon nicht schaffen. Das ist auch bei Erster Hilfe der erste Regel. Hilf, wenn du dich selbst in Sicherheit bist. Und wenn man das vergisst, dann bekommt man einen Stromschlag oder gerät ins Feuer bei einem Unfall. Also da kann sehr schnell schief gehen. Und ich glaube, das war unsere erste größte Herausforderung. Durchatmen und schauen, wo sind wir dann effektiv. Und dann haben wir so Strukturen aufgebaut und das hätte quasi jetzt meine Frage gewesen, bevor wir diese erste Wochen abschließen und dann später auch zur Struktur kommen und worauf die ganze hinausgelaufen ist, wollte ich als Schluss fragen, wo waren die Einsatzstellen, nachdem ihr verschiedene Partner gehabt habt, wo habt ihr euch mit den Ressourcen dann eingesetzt?
Wir hatten dann ja unsere Zentrale in Budapest. Ich habe es mal in einem Interview gesagt, ja, der Küchentisch in unserer damaligen WG, das war das Headquarter. Und in der Stadt natürlich dann die ukrainische Minderheitsverwaltung, die schon damals große Strukturen in das ganze Land aufgebaut haben, bis in die Frontregionen hin, die aus Ungarn heraus, aus Budapest heraus, ein 40-Tonner am zweiten Tag des Krieges vollgemacht haben und gesagt haben, alles, was ihr in Bayern oder in Ungarn hier sammelt, das können wir hier in diesen 40-Tonner werfen. Und das bringt einen wirklich ja, verrückter LKW-Fahrer, bringt es bis in die Ostukraine und teilweise wirklich war das ein reines Himmelfahrtskommando, was der Mann gemacht hat, der als diesen Marsch auf Kiew gab, die russischen Streitkräfte hatten ja vor, ziemlich schnell bis nach Kiew vorzurücken, ist der gefühlt an den Russen vorbei, weiter gen Osten gefahren, um Hilfsgüter dahin zu bringen. Das war eine Hilfsstelle. Dann hatten wir aus Passau natürlich sehr, sehr viel Unterstützung. Leute, die bei den Zeitungen angerufen haben, die Sammelaktionen auch mit der Universität Passau durchgeführt haben. Aber das war eine Station. Und dann hat sich schnell auch eine weitere Station in der Grenzregion, an einer der Grenzstationen in einem ungarischen Dorf, dessen Namen ich immer nicht aussprechen kann, Tisabeth.
Glückwunsch.
Hat mich 3 Jahre gedauert, diesen Namen ansatzweise richtig auszusprechen. Ich weiß nicht, in wie vielen Interviews ich ihn falsch genannt habe. Großer Punkt, um hier einmal diese 30 Minuten zusammenzufassen, ist dieses Vertrauen, ohne dass das alles nicht möglich gewesen wäre. Dieser Vertrauensvorschuss, den uns unsere Spenderinnen und Spender entgegengebracht haben. Damals waren wir wirklich Privatpersonen. Es waren Freunde, überweisen Freunden Geld. Bekannte überweisen Bekannten Geld. Weil egal, ob es dann Hilfe war, also aktive Hilfe, die wir dann bekommen haben oder monetäre Unterstützung war. Die Leute haben uns vertraut, dass wir das mit dem Geld kein Schindluder machen, dass wir das Geld wirklich für einen guten Zweck einsetzen. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, zumindest von meiner Seite. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge sprechen wir dann etwas über unser erstes Handeln.
Genau. Danke, dass ihr zugehört habt. Folgt uns. Porto Talk und schöne Grüße nach Hamburg und nach allen Orten von Deutschland, Ungarn und wo sonst wir im Äther gehört werden.
Tschüss. Ja, und wir hoffen, ihr bleibt dran. Auf Wiederhören. Ciao, Domokosch.
Ciao, Vincent.
Together we do better. Porto Talk. Jetzt mitmachen und dranbleiben.